Bremen 2. Mare mit Stefan Puls.
Abenteuer, Reisen, überstandene Gefahren, fremde Länder, hohe See. Was will man mehr, wenn man gemütlich zu Hause sitzt? Wir wollen Sie mitnehmen auf allerlei Expeditionen heute bei Mare Radio. Manche unternommen aus Neugier, andere aus Habgier. Und wofür die Menschen in früheren Zeiten viel auf sich genommen haben.
Als die Crew immer wieder eine nach dem anderen als Skorbut krank waren, die ließen sich schwer überwinden, Robbenfleisch zu essen, weil es denen nicht schmeckte.
Nicht nur Skorbut und Hunger, auch furchtbare Ängste mussten überwunden werden. Zum Beispiel davor, was drohen kann, wenn man die Westküste Afrikas zu weit heruntersegelt.
Oh, da gab es natürlich großartige Befürchtungen. Vor allen Dingen natürlich vor Seeungeheuern, dann aber auch vor dem berühmten Magnetberg. Das soll irgend so eine obskure Sache gewesen sein, in die man so reingezogen wird. So eine Art von Strudel.
Auch über moderne Expeditionen, die im Dienst der Wissenschaft stehen, wollen wir sprechen. Wie die Mosaikexpedition, die gerade in der Arktis unterwegs ist. Und allerlei Dinge misst, die fürs Weltklima maßgeblich sind.
Wir haben Messungen im Meer als im Ozean. Wir beobachten das Ökosystem und die Biogeochemie.
Expeditionen. Früher und heute über und unter Wasser mit klapprigen Flößen und modernen Eisbrechern. Seefahrer, die so genannt werden, aber keine waren. Um all das geht es heute bei Mare Radio. Schön, dass Sie dabei sind. Es war eine sehr eigentümliche Art von Expedition, die Thor Heyerdahl unternommen hat. Fast kann man sagen, er hat sie erfunden. Nachdem er ein Jahr in der Südsee gelebt, dort Wind- und Meeresströmung beobachtet hat, kam er auf die Idee, dass Polynesien von Amerika aus besiedelt wurde und nicht von Asien aus, und wollte mit dem Floß Kon-Tiki beweisen, dass das möglich ist. Die Theorie ist wohl falsch, aber Thor Heyerdahl wurde so zum Begründer der experimentellen Archäologie. Und dafür nahm er einiges an Mühen auf sich.
Man kann Regen sammeln, das haben wir gemacht. Und jeden Tag kann man Fisch fangen. Man kann auch die Lymphensaft von den Fischen herauspressen. Das kann man trinken. Es ist nicht gut, aber es hat weniger Salz wie das menschliche Blut. So man kann ohne Schwierigkeiten überleben.
Thor Heyerdahl wurde wenige Monate nach Beginn des Ersten Weltkrieges, am 6. Oktober 1914, geboren. Er wuchs im Walfangstädtchen Larvik am Südausgang des Oslofjordes auf. Sein Vater war Brauereibesitzer, seine Mutter stand den Theorien Charles Darwins nahe und besaß viele Bücher über Entdeckungsreisen, wilde Tiere und fremde Völker. Die müssen ihr einziges Kind tief beeindruckt haben. An der Universität Oslo studiert Heyerdahl Zoologie und Geographie. Ende 1937, einen Tag nach der Hochzeit, bricht er mit seiner Frau zusammen zur Südseeinsel Fatu Hiva auf. Eine Kombination aus verlängerten Flitterwochen und einem Forschungsaufenthalt für sein Studium. In dem Jahr auf Fatu Hiva wächst in Thor Heyerdahl die große Frage, die ihn Zeit seines Lebens beflügeln wird. Und er findet sie auf die für ihn typische Weise, indem er die Welt ganz praktisch, körperlich, mit allen Sinnen erfährt. Immer wenn er im Kanu an der Küste entlang nach Osten paddelt, wo tausende von Kilometern entfernt Südamerika liegt, stellt er fest, dass er den Wind gegen sich hat und kaum vorankommt.
Dann habe ich gemerkt, dass es unmöglich war, eine lange Reise gegen Wind und Strömungen zu unternehmen. Denn das ganze Jahr kam das Wind von Osten, das heißt, es kam von Südamerika, und auch die Meeresströmungen. Und alle beiden waren so stark, dass die Eingeborenen selbst, die hatten enorme Probleme, wenn es nicht sehr viele Leute mit Paddeln war. Darum habe ich gedacht, ist es möglich, dass die Polynesien von Asien kam, gegen diese Wind- und Strömungen. Es war so einfach, von Südamerika zu kommen, aber ein enormes Problem die andere Richtung.
1941 veröffentlicht er seine gewagte These, dass die eigentlichen Entdecker und Besiedler Polynesiens aus Lateinamerika stammten. An einen Freund in Oslo schreibt er, ein halbes Jahr bevor Kon-Tiki ablegt:
Ein Hauptargument meiner Gegner ist, dass die Küstenbewohner Perus vor Kolumbus niemals die Fahrzeuge besessen haben können, um die Reise zu machen. Mein Plan ist nun, eine genaue Kopie jener alten Fahrzeuge zu bauen, von denen wir Beschreibungen haben. In anderen Worten, ich beabsichtige, eine Fahrt von Südamerika zu den Inseln der Südsee in einem primitiven Inka-Boot zu unternehmen.
Im Dschungel von Ecuador lässt er 12 Balsa-Bäume schlagen, die er und seine Kameraden auf die Namen polynesischer Sagengestalten taufen. Ohne einen Nagel und ohne Stahlseile binden sie die Stämme im Marinehafen von Callao mit 300 Hanftauen zusammen. Vor 60 Jahren, am 28. April 1947, schleppt ein Dampfer die Kon-Tiki schließlich 50 Seemeilen auf den offenen Pazifik hinaus. Und die Reise beginnt. An Bord sind neben den Norwegern ein leuchtend grüner Papagei, ein Funkgerät, 1100 Liter Trinkwasser und Vorräte für 4 Monate. Darunter 684 Dosen Ananas aus den Beständen des Pentagon, das den Abenteurern großzügig unter die Arme greift. An einem windstillen Tag mit ruhiger See wagen sich jeweils 2 der Floßfahrer ins Schlauchboot, um Kon-Tiki zum ersten Mal von außen zu betrachten und zu filmen. Verständnislos beobachten die an Bord gebliebenen, dass die Schlauchbootfahrer in haltloses Gelächter ausbrechen, sobald sie ein paar Meter vom Floß entfernt sind. Ihr stolzes Fahrzeug, schreibt Thor Heyerdahl, bot ihnen einen vollständig hoffnungslosen und blödsinnigen Anblick.
Zu sehen ist eigentlich nur die niedere Hütte mit der breiten Türöffnung und dem zerzausten Blätterdach, die immer wieder aus den Wogen auftaucht. Es sieht genauso aus, als würde eine alte norwegische Scheuer hoffnungslos und verloren auf dem Meer herumtreiben. Eine windschiefe Heuhütte, voll von sonnenverbrannten und bärtigen Lazzaronis.
Wie lange das so bleiben wird, ist ungewiss. Schon bald merken die Floßfahrer, dass das besonders leichte Balsaholz Wasser zieht. Wenn sie Spreißel aus den Stämmen reißen und in die Wellen werfen, versinken die sofort. Und die Hanfseile, die ihr Gefährt zusammenhalten, scheuern im Seegang bedrohlich. Die 6 sind wagemutig, geradezu tollkühn, und sie machen ihre Sache fantastisch, keine Frage. Man darf aber wohl auch sagen, sie haben unverschämtes Glück. Das Deck der Kon-Tiki ragt nur einen halben Meter aus dem Wasser. Und bei entsprechendem Wind kann der Pazifik spielend Seen aufwerfen, die ein so flaches Gefährt mit einem Schlag abräumen, den Mast und das Steuerruder brechen und das Deckshaus samt Ausrüstung und Besatzung über Bord reißen. Nach 93 Tagen auf See sichtet ein Ausguck im schwankenden, knarrenden Mast der Kon-Tiki zum ersten Mal Land. Puka Puka, das nordwestlichste Atoll des Tuamotu-Archipels. Doch mit ihrem plumpen, kaum steuerbaren Gefährt treiben die Abenteurer an 2 der Atolle vorbei, nur wenige Meilen von der Küste entfernt. Und doch ohne Chance, sie zu erreichen. An Bord wächst die Angst. Nach 8 Tagen böser und gnadenloser Jagd nach Westen driften sie endlich auf die Korallenriffe des Raroya-Atolls zu, die den dahinterliegenden Gürtel kleiner Bilderbucheilande wie eine Festungsmauer umgeben. Die mächtige Brandung des Pazifiks bricht sich krachend über diesen Riffen, und die Reisenden begreifen, dass ihre Odyssee mit Schiffbruch enden wird.
Eine See wälzt sich unter uns in die Höhe, und wir fühlen, wie sich die Kon-Tiki in die Luft hebt. Jetzt reiten wir mit den Wellenrücken hinein, in rasender Fahrt, sodass es knackt und schreit in dem schlottrigen Fahrzeug. Wir fühlen, wie es sich unter uns verschiebt und bewegt. Die Spannung lässt das Blut kochen.
Die Brandung schleudert Kon-Tiki auf die felsenharten Korallen, und wenige Brecher zerschlagen das Balsafloß zum Wrack. Die Trümmer werden von der Kraft der Wogen nach einigen Tagen in die stille Lagune jenseits des Riffs gespült. Für Thor Heyerdahl steht fest, dass seine These damit bewiesen ist. Doch ein US-amerikanischer Archäologe kommentiert trocken: Das Einzige, was Heyerdahl bewiesen hat, ist, dass Norweger gute Seefahrer sind. Tatsächlich gilt Heyerdahls These in der Völkerkunde heute als längst überholter Irrtum, erzählt Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik und Ethnologie.
Die Südamerikaner, die Indianer, waren keine großen Seefahrer. Also trotz der spektakulären Fahrt von Kon-Tiki wissen wir, dass sich die Indianer Perus und auch Mittelamerikas kaum auf die hohe See getraut hatten. Seefahrt war für die indianischen Völker ein Medium, um Handel zu treiben. Das heißt, man segelte oder ruderte entlang der Küsten, traute sich aber nie weit auf das hohe Meer hinaus. Und das spricht eigentlich dagegen, dass man solche Expeditionen unternommen hat.
Thor Heyerdahl und die Fahrt auf der Kon-Tiki aus einem Feature von Udo Zindel. Als die Europäer sich aufmachten, die Welt zu erobern oder auszuplündern, hatten sie nicht viele Skrupel im Gepäck. Völkerschaften wurden unterworfen, wurden zwangsmissioniert, wurden ausgeraubt und ermordet. Und wer schon so mit Menschen umgeht, wird die Natur kaum schonender behandeln. Eine Folge, der Dodo verschwand von der Erde. Nur auf Mauritius hatte diese Vogelart gelebt, aber seit über 300 Jahren gibt es keinen Dodo mehr. So wurde er zum Symbol für menschliche Ignoranz, Dummheit und Rücksichtslosigkeit.
Ein vergessener Seemann oder sein Hund hetzte den letzten Dodo zu Tode. Jenen berühmten flugunfähigen Vogel, der mit seinem einfältigen, aber zutraulichen Wesen und kurzen, schwerfälligen Beinen ein unwiderstehliches Ziel für gelangweilte Matrosen auf Landurlaub war. Nach Jahrmillionen der friedlichen Abgeschiedenheit war er auf die launischen, höchst zudringlichen Menschen einfach nicht vorbereitet. Wir wissen weder, welche Umstände sich im Einzelnen mit den letzten Augenblicken des letzten Dodos verbinden, noch kennen wir auch nur das Jahr. Deshalb ist auch nicht klar, ob die Welt zuerst die Principia gewann oder den Dodo verlor. Aber eines wissen wir. Beides ereignete sich mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Nach meiner Überzeugung müsste man lange suchen, um zwei Vorfälle zu finden, an denen die göttlich-teuflische Doppelnatur des Menschen besser deutlich wird. Einer Spezies, die einerseits die tiefsten Geheimnisse des Universums aufklären kann und andererseits ohne jeden Sinn und Verstand ein Lebewesen ausrottet, das uns nie den geringsten Schaden zugefügt hat und nicht einmal entfernt begreifen konnte, warum wir es taten. Tatsächlich waren die Dodos den Berichten zufolge so unglaublich schwer von Begriff, dass man alle Vögel in einem Gebiet finden konnte, in dem man einen fing und zum Schnattern brachte. Dann watschelten sofort alle anderen herbei und wollten nachsehen, was los war. Aber selbst damit war die Schmach des armen Dodo noch nicht ganz zu Ende. Im Jahr 1755, rund 70 Jahre nach dem Tod des letzten Exemplars, gelangte der Direktor des Ashmolean Museum in Oxford zu dem Schluss, der ausgestopfte Dodo des Museums sei unzumutbar stark verstaubt. Er ordnete an, das Ausstellungsstück zu verbrennen. Das war eine überraschende Entscheidung, handelte es sich damals doch um den einzigen Dodo, der in ausgestopfter oder sonstiger Form überhaupt noch vorhanden war. Ein entgeisterter Angestellter, der zufällig in der Nähe war, versuchte, den Vogel zu retten, konnte aber nur noch den Kopf und einen Teil eines Beins in Sicherheit bringen. Wegen dieses und anderer Fälle, in denen der gesunde Menschenverstand versagte, kennen wir das Aussehen des Dodos heute nicht mehr genau. Wir besitzen weit weniger Informationen, als man meist annimmt. Eine Handvoll grobe Beschreibungen durch wissenschaftlich nicht gebildete Reisende, drei oder vier Ölgemälde und ein paar vereinzelte Knochenbruchstücke. So beschrieb es mit einer gewissen Trauer der Naturforscher H.E. Strickland im 19. Jahrhundert. Wie Strickland wehmütig feststellte, besitzen wir von manchen vorzeitlichen Meeresungeheuern und schwerfälligen Sauropoden mehr handfeste Spuren als von einem Vogel, der noch in der Neuzeit existierte und nur eines gebraucht hätte, um zu überleben. Unsere Abwesenheit.
Die Geschichte vom letzten Dodo hat Bill Bryson erzählt in seinem sehr lesenswerten Buch Eine kurze Geschichte von fast allem, gelesen hat Holger Postler. Die wohl spannendste Expedition derzeit heißt Mosaik. Das Forschungsschiff Polarstern des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts überwintert in der Arktis. Zuletzt gab es Probleme, weil ein Versorgungsschiff nicht durchkam und sich damit auch der turnusmäßige Crewwechsel verzögert hat. Aber das Versorgungsschiff ist inzwischen angekommen. Markus Rex, der Leiter der Expedition, war schon mit dem vorherigen Crewwechsel von Bord gegangen und ich hatte, als er in Bremerhaven war, Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Gefragt habe ich ihn, wie schwierig es denn war, überhaupt erstmal eine einigermaßen stabile Eisscholle zu finden, an der die Polarstern festgemacht werden konnte.
Ja, das war tatsächlich relativ schwierig in diesem Jahr. Wir hatten einen sehr warmen Sommer in der Arktis. Es war der wärmste Sommer überhaupt, den wir jemals gesehen haben dort. Und das hat natürlich Spuren im Eis hinterlassen. Das Eis war dünn, stark erodiert, stark angetaut. In vielen Bereichen hatten wir bloß 30, 40 Zentimeter stabiles Eis und dann darunter nochmal weitere 30, 40 Zentimeter völlig erodiertes, schwammartiges Eis, was nicht zur Stabilität beiträgt. Nun können Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein 100 Meter langes Schiff mit 11 Meter Tiefgang im Eis fest verankern wollen, reichen 30 Zentimeter natürlich nicht. Der erste Sturm hätte das Schiff da quer durch die Eisscholle gedrückt. Deswegen mussten wir lange suchen. Wir haben uns dann eine sehr spezielle Eisscholle ausgesucht, eine, die einen komprimierten Kern hat, in dem viele Eisschollen sich übereinander geschoben haben und dann da übereinander festgefroren sind, wo wir mehrere Meter Eisdicken haben. Und das ist eine stabile Basis, wo das Schiff erstmal fest dran liegen kann und jetzt mit diesem festen Eisblock durch die Arktis driftet. Und außenrum ist das normale Eis, das, was die moderne Arktis, die neue Arktis charakterisiert. Und da machen wir unsere Wissenschaft drauf.
Es geht ja darum, Klimaprozesse in der Arktis zu beobachten. Sie haben viele Messgeräte ums Schiff herum aufgebaut. Was genau messen Sie? Können Sie da mal drei oder vier Beispiele nennen?
Ja, wir haben die Hauptarbeiten, wie Sie schon sagen, in einem großen Forschungscamp, fast einem kleinen Forschungsstädtchen auf dem Eis. Da stehen 100 Tonnen wissenschaftliches Equipment auf dem Eis um das Schiff herum in verschiedenen Stadtteilen, die sich mit den verschiedenen Komponenten des Klimasystems beschäftigen. Da ist die Med City für die atmosphärischen Messungen. Wir haben Messungen im Meereis, im Ozean. Wir beobachten das Ökosystem und die Biogeochemie. Das sind insgesamt hunderte verschiedener Klimaparameter, die wir kontinuierlich beobachten. Nicht nur so einfache Dinge wie Temperatur und Windgeschwindigkeiten. Das geht auch mit automatischen Messsystemen. Wir gucken uns an zum Beispiel Wärmeflüsse vom Ozean in das Eis, vom Eis in die Atmosphäre und andersrum die Impuls- und Stoffflüsse. Wir schauen, wie das wechselwirkt mit den Eiseigenschaften, auch mit dem Ökosystem in der Arktis, welche Spezies da überhaupt leben. Es gibt ja ein reiches Leben im Eis, viele Mikroorganismen, die im Eis und an der Eisunterkante leben. Und bisher weiß das keiner so genau, was die eigentlich machen dort den Winter über. Werden die total passiv? Haben die noch einen Stoffwechsel? All solche Dinge gucken wir uns an und vor allen Dingen die Wechselwirkungen dazwischen. Das wird natürlich im Detail sehr komplex, aber wir müssen diese gesamten Prozesse verstehen, um zu verstehen, warum sich die Arktis so viel schneller erwärmt als der Rest der Welt.
Das ist ja nun alles ziemlich viel Hightech. Wie gefährlich ist so eine Expedition eigentlich heutzutage? Noch früher, da endeten ja solche Expeditionen häufiger mal auch mit dem Tod der Polarfahrer.
Ja, das haben wir natürlich nicht mehr zu befürchten. Wir haben unsere sichere Polarstern, unseren Fels in der Brandung oder jetzt muss man eher sagen Fels in den Eismassen dort oben, die nicht das Schicksal erleiden wird, wie viele frühere Expeditionsschiffe, die vom Eis einfach zerdrückt worden sind, was dann eine große Katastrophe für die Expeditionsteilnehmer war. Trotzdem sind wir natürlich weit ab, wir sind isoliert, da sind Risiken nur zu minimieren und nicht ganz auszuschließen. In medizinischen Notfällen oder wenn es zu Unfällen kommt, müssen wir damit vor Ort selber umgehen können. Dazu haben wir ein Hospital an Bord und auch einen Doktor und eine Krankenschwester, die sich darum kümmern können. Wir arbeiten die ganze Zeit auf dieser sehr dynamischen Eisoberfläche, die ständig neue Risse bildet, Presseisrücken bildet. Die Risse werden oft von Driftschnee überdeckt. Da müssen wir natürlich sehr darauf achten, dass nicht einer unserer Expeditionsteilnehmer durch so einen Riss im Ozean verschwindet. Und wir arbeiten im Lebensraum der Eisbären. Das ist ja sehr schön zu sehen, dass die Eisbärpopulation dort oben zurzeit noch gesund ist. Wir haben sehr viel Eisbärbesuche gehabt, aber Eisbären können natürlich auch gefährlich werden für Menschen und auch da müssen wir sehr drauf achten.
Ja, was machen Sie denn, wenn Sie auf dem Eis sind, vor allem als es die ganze Zeit noch dunkel war?
Wenn dann ein Eisbär vorbeikommt, wir ziehen uns sehr schnell auf das Schiff zurück. Wir haben ein umfassendes Eisbär-Sicherheitssystem eingerichtet, ausgefeilter als das bei jeder Arktis-Expedition bisher der Fall war. Das geht los mit thermischen Infrarotkameras, also Wärmebildkameras, die auch im Dunkeln noch in der Lage sind, Eisbären zu entdecken, die sich dort aus der Dunkelheit dem Forschungscamp annähern. Und wenn wir dann feststellen, dass ein Eisbär sich in der Annäherung an unsere Wissenschaftler befindet, dann ziehen sich einfach alle schnell auf das Schiff zurück und dann sind auch alle wieder sicher.
Das heißt, auf welche Entfernung sieht man den?
Das kommt sehr auf die Wetterbedingungen an. Wenn wir Schneedrift haben, dann funktionieren natürlich alle diese Systeme nicht sehr gut. Wir hatten viele Eisbärbesuche. In einem einzelnen Fall ist auch erst ein Eisbär entdeckt worden, als er 50 Meter schon ran war an die Menschen. Unser Eisbärwächter, wir haben alle Arbeiten, werden immer von Eisbärwächtern geschützt, hat ihn dann entdeckt, hat versucht, ihn mit erstmal Schüsse aus der Signalpistole, so Blitzknallmunition zu vertreiben. Das hat nicht gut funktioniert bei dem Eisbären. Er hat sich davon nicht wirklich vertreiben lassen und musste dann auch einen scharfen Warnschuss abgeben, der Eisbärwächter. Aber das hat dann glücklicherweise funktioniert. Der Eisbär ist dann schnell davon galoppiert, sodass wir Zeit hatten, alle zurück an Bord zu bringen.
Auch wenn keine Eisbären kommen, wie kommt man mit der Dunkelheit klar die ganze Zeit?
Ja, Sie sagen es, es ist stockduster. Da ist kein restliches Tageslicht mehr wahrnehmbar für mehrere Monate. Die Expeditionsteilnehmer kommen da unterschiedlich mit zurecht, aber größere Probleme bereitet das eigentlich niemanden. Ich kenne das ja auch aus früheren Expeditionen. Ich weiß, wie ich in der Polarnacht reagiere und weiß auch, dass ich da kein großes Problem mit habe. Man muss immer auf einen strukturierten Tagesablauf achten, damit man nicht ganz seinen Tagesrhythmus verliert dabei.
Sie gehen ja im April wieder auf die Polarstern zurück. Da geht es dann dem Sommer entgegen und das in der Arktis ja ganz besonders. Wird die Arbeit dann auch einfacher?
Ja, das wird dann schon einfacher erstmal. Im April haben wir schon Polartag, das heißt, es wird schon nachts gar nicht mehr dunkel. Wir haben Tageslicht 24 Stunden, permanent Sonne über dem Horizont. Das ist natürlich auch faszinierend und toll. Man muss darauf achten, dass man noch genügend Schlaf bekommt und nicht trotzdem rund um die Uhr arbeitet, was man für ein paar Tage machen kann, aber nicht dauerhaft natürlich. Es wird dann allerdings auch irgendwann so ab Juni, werden die Temperaturen durch die permanente Sonneneinstrahlung immer weiter ansteigen und irgendwann die 0 Grad erreichen. Und dann haben wir plötzlich ganz andere Probleme. Jetzt fängt die Eisoberfläche an zu tauen. Wir bekommen Schmelzeistümpel. Die ganze Landschaft wird instabiler, matschige Oberfläche. Und das ist auch nicht ganz einfach für die wissenschaftlichen Arbeiten dann.
Wenn die Expedition abgeschlossen und dann in fernerer Zukunft auch ausgewertet ist, werden mit den Ergebnissen, die Sie mitbringen, genauere Klimaprognosen möglich sein als bisher?
Ja, das ist ja das Ziel der Expedition. Wir waren bisher durch das im Winter doch immer noch so dicke Meereis immer ausgeschlossen aus der Zentralarktis. Im Winter kann das Eis nicht durchbrochen werden von Eisbrechern, von unseren Forschungseisbrechern, sodass wir jetzt zum ersten Mal mit einem modernen Forschungseisbrecher dort ganzjährig auch im Winter und Frühjahr, eben wenn das Eis so dick ist, dort forschen können. Dadurch bekommen wir die so dringend benötigten Beobachtungen der Klimaprozesse der Zentralarktis, die ja in unseren Klimamodellen korrekt abgebildet sein müssen. Und jetzt mit den Beobachtungen werden wir zum ersten Mal tatsächlich nicht mehr raten müssen, wie das da oben abläuft, sondern das beruht auf tatsächlichen Daten aus der Arktis in den Klimamodellen erfassen können. Und dadurch werden die Prognosen sehr, sehr viel zuverlässiger werden. Zurzeit sind die für die Arktis noch sehr unsicher. Wir kriegen von verschiedenen Klimamodellen für das gleiche CO2-Emissionsszenario durchaus einen Faktor 3 in der Vorhersage, wie stark die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts sein wird. Und das wollen und werden wir natürlich verbessern.
Was heißt Faktor 3 in der Vorhersage?
Wenn Sie mal ein pessimistisches Szenario nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschheit es jetzt nicht schafft, ganz massiv auf die Bremse zu treten in der Emission von Treibhausgasen, dann würden einige Klimamodelle voraussagen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts im Jahresmittel die Arktis um 5 Grad Celsius wärmer wird. Und andere Klimamodelle würden eine Klimaerwärmung von 15 Grad Celsius für dieses Szenario berechnen. Das ist eine gewaltige Spannbreite, das ist dieser Faktor 3 und das ist natürlich keine verlässliche Grundlage für die politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen, die im Moment anstehen, da ja das, was an Erwärmung in der Arktis passiert, nicht in der Arktis bleibt, sondern die Wettersysteme in unseren Breiten beeinflusst.
In einigen Jahren werden wir es genauer wissen. Markus Rex, der Leiter der Mosaik-Expedition zurzeit, nicht auf der Polarstern, nicht in der Arktis, sondern in wärmeren Gegenden. Ganz vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Und viel Erfolg.
Dankeschön.
Als Polarexpeditionen noch ein sehr gefährliches Unternehmen waren vor über 100 Jahren, da wollte auch Belgien daran teilhaben und stattete eine Antarktis-Expedition aus, an der zwischen 1897 und 99 auch der noch junge und unbekannte Roald Amundsen teilnahm. Die Belgica-Expedition, geleitet von Adrien de Gerlache, die von vornherein unter keinem guten Stern stand. Das Schiff war überladen, drohte schon bei der Hinreise mehrfach zu kentern. Die Mannschaft erwies sich als ziemlich inkompetent. Schließlich kostete es große Mühe, aus dem antarktischen Packeis wieder herauszukommen. Hendrik Wolski, ein polnischer Abenteuer- und Expeditionsleiter, hat sich auf die Spuren dieser Expedition begeben.
Ich habe die Aussagen von Amundsen gelesen. Der war begeistert von der Idee. Aber Amundsen war gerade deswegen da, um Erfahrung zu sammeln. Ihm hat das begeistert. Die Wissenschaftler, als sie merkten, dass es spät in Saison ist und sie fahren immer weiter nach Süden und immer weiter nach Süden, sie waren davon nicht begeistert, weil sie meinten, wie kommen wir jetzt zurück? Aber Gerlache hat irgendwie das forciert, nicht mit einem Solo-Trip, sondern er hatte schon Background in Form von seinen Offizieren, dass er das machen kann. Und dann sind sie letztendlich eingefroren. Und dann fingen sie das Schiff und die ganze Expedition für Winter vorzubereiten. Das heißt, Wasser schmelzen zu Wasservorräte. Essvorräte hatten sie eigentlich genug, aber das war alles Dosenessen. Auch wenn sie merkten, in einem Moment, als die Crew immer wieder eine nach dem anderen als Skorbut krank waren, die ließen sich schwer überwinden, Robbenfleisch zu essen, weil es denen nicht schmeckte. Man kann das auf den Koch schieben, dass er das nicht gut vorbereitet hat und sie haben das verabscheut, dass es fischig schmeckt. Als es wirklich zu Problem war, dann der Frederick Cook, der Arzt, der Amerikaner, das war der Einzige, der Polarerfahrung hatte. Und er hat Leute fast gepresst, frisches Fleisch zu essen. Nicht roh, aber nicht well done. Und das beinhaltet auch Vitamine. Und auf diese Weise hat er die Mannschaft kuriert.
Was bei einer Expedition von vor 120 Jahren alles schwierig sein konnte, Henrik Wolski war das. Und jetzt kommen wir zu unserem Captain Cook. Der ist, das muss man mal ehrlich sagen, nicht unbedingt der geeignete Mann für eine Expedition. Vor allem, wenn es in polare Gebiete gehen sollte, weil es dort eindeutig zu wenig gute Restaurants gibt. Trotzdem musste er sich für diese Sendung mit der Frage beschäftigen, was denn aus kulinarischer Sicht am besten geeignet ist für so eine abenteuerliche Reise. Also, nun folgt die Expeditionskombüse mit unserem Captain Cook, Hans-Helge Ott.
Es ist eine Frage, die man sich mit großer Ernsthaftigkeit stellen muss. Welche drei Dinge würde man auf eine einsame Insel mitnehmen? Für einen begeisterten Koch ist es gar keine Frage. Drei gute Messer. Nee, Moment, ein Topf muss ja auch noch sein und eine Pfanne. Also ein Messer, ein Topf, eine Pfanne. Mit dem Messer kann man dann ja auch jagen und Gemüse schneiden. Super, alles klar. Nee, Moment. Wird es da Salz geben? Und Getreide? Also vielleicht lieber Saatgut und einen Topf. Und ein Messer. Es geht ja auch ohne Pfanne. Aber Salz? Und meine gelegentlichen Ei, wird es denn wenigstens Hühner geben? Oh, und Besteck? Na, da sehe ich aber schwarz. Das ist aber auch nicht fair. Daniel Defoe hat seinem Robinson immerhin einen ganzen Schiffswrack mitgegeben. Der hatte beinahe alles. Die berühmten Brüder Krause, die heute praktisch niemand mehr kennt, haben 1881 eine Expedition auf die Tschuktschen-Halbinsel an der Beringsee gemacht. Und da hatten sie etwas dabei, das unmittelbar einleuchtet. Ursprünglich als Soldatenfutter eingesetzt, zuerst im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Die Erbswurst, die wenigstens kennt man heute noch. 1868 war sie erfunden worden. Sie bestand aus 6 tablettenartigen Stücken, die aus fein gemahlenen Trockenerbsen und im Laufe der Zeit wechselnden Zusätzen bestanden. Man rührte sie mit einem Viertelliter Wasser an und ließ es dann ganz kurz kochen. Fertig. Es gab sie in grün mit Spinatpulver und in gelb mit Kurkuma. Die Tabletten wurden in Rollen verpackt und an den Enden wie eine Wurst zusammengebunden. Bald wurden sie zu einem Must-Have in jeder bürgerlichen Speisekammer. Natürlich in den Kriegen und auch noch lange, lange danach. Man sollte meinen, kulinarisch hätte sie es mit einem Stück Tischlerplatte aufnehmen können, aber es gibt noch heute Fans der Erbswurst und im Netz finden sie Rezepte, mit denen man ihren einzigartigen Geschmack imitieren kann. Wow! Wenn man das unbedingt will. Die wäre ja vielleicht ganz praktisch für die einsame Insel gewesen. Mit der Wurst hätte man seine Jagdbeute erschlagen und anschließend eine Erbsensuppe damit machen können. Aber seit Ende 2017 gibt es die Erbswurst nicht mehr. Produktion eingestellt. Alles hat ein Ende und die Erbswurst auch. Aber je mehr ich über die drei unerlässlichen Dinge für eine Inselexpedition nachdenke, desto mehr merke ich, dass ich auf dem ganz falschen Dampfer war. Jetzt habe ich es endlich. Meine drei Dinge sind ganz einfach. Erstens, ein ordentlicher Anzug. Zweitens, meine Kreditkarte. Und drittens, ein gutes, gemütliches Restaurant. Okay, bin reisefertig.
In Portugal kann man ihm mehrfach begegnen, als Statue, dem Infante Dom Henrique, eingedeutscht Heinrich, genannt der Seefahrer. Er war es, der die portugiesischen Entdeckungs- und Eroberungsreisen im 15. Jahrhundert auf den Weg gebracht hat. Obwohl Heinrich der Seefahrer alles andere als ein Seefahrer war, eigentlich war er Soldat, militärischer Befehlshaber, aber auch als solcher erstmal nicht besonders talentiert, wie mir der Historiker Hartmut Rohde erzählt hat.
Heinrich der Seefahrer fing 1415 ja mit Ceuta an. In der Zeit, die Portugiesen im Grunde genommen waren sie im Prinzip als Seemacht unfähig. Da tauchen sie da mit einer Riesenflotte vor diesem Ort auf, mit 50.000 Soldaten auf Schiffen. Sie haben exakt große Probleme navigationsmäßiger Natur, da überhaupt ranzukommen. Dann entfaltet sich diese Auseinandersetzung, diese militärische Auseinandersetzung, eigentlich ziemlich ruinös für die Portugiesen. Die haben viele Verluste. Später in Tanga wiederholt sich das ja und da gelingt ihnen gar nichts mehr. Das heißt, eigentlich im Grunde genommen war der immer Lehrling und hat sehr viel Menschenmaterial dort auch verheizt, um seine ersten Schritte zu machen.
Aber was bleibt Heinrich übrig? Er ist der vierte Sohn des Königs und hat nicht die Spur einer Chance, je auf den Thron zu gelangen. Also verlegt er sich aufs Meer. Der erste Kriegszug nach Ceuta hat trotz allem Erfolg und bringt Beute. Skrupel hat niemand bei diesem Überfall. Schließlich richtet er sich gegen Mauren, gegen Muslime. Auch der Papst hat all dem seinen Segen gegeben. Aber was hat Heinrich der Seefahrer denn nun für die Seefahrt getan?
Er hat Seefahrt organisiert. Und damit begann eigentlich das portugiesische Kolonialreich.
Seefahrts- und Eroberungsmanagement würde man so etwas heute vielleicht nennen. Portugal war ein armes Land damals und konnte die Beute gut gebrauchen und die Einnahmen aus dem Sklavenhandel.
Sklaverei gehört ganz fest dazu. Die Portugiesen bereits schon dann im 15. Jahrhundert die erste große Sklavenmacht. Vor allen Dingen kann man heute noch sehen in Lagos, da unten an der Algarve-Küste. Da gab es diesen Sklavenmarkt und Lissabon ist dann der erste große Sklavenmarkt Europas gewesen. Also bevor andere Staaten wie die Engländer mit Liverpool oder anderen dann in dieselbe Schiene reingeraten sind.
Ein paar Hindernisse gab es aber noch zu überwinden. Mit der Navigation war es nicht weit her, man verfuhr sich leicht mal auf hoher See. Heinrich setzte durch, dass alles, was für die Navigation wichtig sein könnte, in geheimen Logbüchern, den Roteiros, vermerkt wurde. Seine Seefahrtsschule in Zagreb allerdings, die hat es wohl nicht gegeben.
Also das ist eigentlich sehr umstritten und heute heißt es, die Schule, von der gesprochen wird, die fand immer jeweils auf der Karavelle statt.
Auch diesen Schiffstyp ließ Heinrich weiterentwickeln. Damit wurde es möglich, höher am Wind zu kreuzen und wegen des geringen Tiefgangs auch weiter in Flussmündungen hineinzufahren. Aber noch ein Hindernis gab es für größere Fahrten. Kap Bojador an der Küste der Westsahara. Die Seeleute waren überzeugt, dahinter lauern fürchterliche Dinge.
Oh, da gab es natürlich großartige Befürchtungen, vor allen Dingen natürlich vor Seeungeheuern, dann aber auch vor dem berühmten Magnetberg. Das soll irgend so eine obskure Sache gewesen sein, in die man so reingezogen wird, so eine Art von Strudel. Und der sollte im Prinzip an der westafrikanischen Küste sollte das sein, aber das wusste man nicht genau. Und von daher gesehen ist man ja nur immer bis zum Kap Bojador gekommen, also Kap der Finsternis, und meinte, jetzt kippt irgendwo da die See um und verschlingt mich. Und das war mehr oder weniger eine emotionale Geschichte. Und Heinrich hat wirklich viel Energie, um nicht zu sagen heutzutage Motivation aufgewendet, um irgendeinen seiner Getreuen dann 1434 zu animieren, zu befehlen, dieses Kap Bojador tatsächlich zu umrunden, da rumzufahren und dann zu erzählen, wie es war. Und er hat gesagt, es ist genauso wie nördlich davon.
Und so konnten die portugiesischen Eroberungen beginnen. Die Karavellen segelten zu den Azoren und den Kapverden, die westafrikanische Küste hinunter und dann weiter nach Indien. Aber das war schon nach dem Tod Heinrichs. Er starb 1460, natürlich an Land. Das 18. Jahrhundert war zweifellos das große Zeitalter der Entdeckung. Mutige Seeleute und Forscher drängte es, über die Meere zu segeln, neue Kontinente zu entdecken. Der bekannteste von ihnen ist wohl James Cook. Weniger bekannt ist, dass zeitgleich mit ihm auch eine Frau zu einer großen Expedition aufgebrochen ist, die Französin Jeanne Barrée. Sie umsegelte von 1766 bis 1769 die Welt, vor allem um die Fauna fremder Länder zu erforschen. Ein Hindernis dabei auf den Schiffen der französischen Marine waren Frauen gar nicht zugelassen.
Kerstin Burlage erzählte uns, wie Jeanne Barré es trotzdem schaffte, welche Abenteuer sie dabei erlebte, aber auch welchen Preis sie dafür zahlen musste.
Jeanne bekreuzigte sich, als sie unter all den Schiffen, die mit gerefften Segeln auf der Reede lagen, den Namen des großen Dreimasters las, der ganz vorne am Pier lag. Am Bug stand in geschwungenen Lettern Étoile.
So beschreibt der Autor Wolfgang Ebert in seinem Roman Die erste Frau den Beginn von Jeanne Barrés Reise. Es ist der 1. Februar 1767 und die Étoile wartet im Hafen von Rochefort auf ihre Abreise. 3 Jahre lang soll sie die Welt umsegeln, auf der Suche nach neuen Kolonien, Handelsniederlassungen und exotischen Pflanzen. Rund 100 Männer gehen an Bord, darunter auch der Arzt und Botaniker Philibert Commerson und sein Assistent Jean, der in Wirklichkeit eine Assistentin ist. Weil Frauen an Bord nicht zugelassen sind, muss die 25-jährige Jeanne Barré sich als Mann tarnen. Darum hat sie sich nicht nur einen Decknamen zugelegt, sondern auch neue Kleider. Ihre Brüste sind fest mit Stoffbahnen umwickelt, darüber trägt sie eine Hose und eine Männerjacke.
Bei dem Gewühl wird wohl niemand auf den Assistenten eines fein gekleideten Herrn achten, versuchte sie sich zu beruhigen. Schließlich wirkte Philibert in seiner gesetzten Haltung und dem Samtanzug wie ein ganz vornehmer Vertreter der Bourgeoisie.
Was er auch ist und ein angesehener Naturforscher noch dazu. Dass Commerçant und Jeanne sich trotzdem gefunden haben, ist fast so unerhört wie die Tatsache, dass sie als Frau nun ein Schiff besteigt. Denn Jeanne stammt aus sehr armen Verhältnissen, ist früh verwaist und ohne Schulbildung. Aber sie liebt Blumen und lernt schon als ganz junges Mädchen alles über Heilkräuter. Als sie mit Anfang 20 zufällig den 12 Jahre älteren Commerçant trifft, ist es vermutlich genau das, was die beiden verbindet. Philibert ist ebenfalls ein begeisterter Botaniker. Die beiden verlieben sich. Getarnt als seine Haushälterin zieht Jeanne bei Commerçant ein. Und als der berufen wird, als Wissenschaftler die erste französische Weltumsegelung zu begleiten, beschließen die beiden gemeinsam auf diese Forschungsreise zu gehen. Das heißt enge, Gestank und gefährliche Situationen auf See. Aber es heißt auch, dass Jeanne als erste Frau viel von der Welt sieht. Dschungel und Bergketten, Wale, riesige Pinguinkolonien und die spektakulären Landschaften von Patagonien, der Antarktis und der Südsee. Eine ganze Weile geht das gut, auch als der Kapitän des Schiffes, Louis-Antoine de Bougainville, bereits in seinen Expeditionsbericht schreibt:
Seit geraumer Zeit raunt man auf beiden Schiffen, dass der bediente Commerçant eine Frau sei. Diese Meinung wurde durch seinen Körperbau und die Umsicht, nie in Gegenwart anderer seine Notdurft zu verrichten, bestärkt. Wie konnte man aber glauben, dass Barré ein Weib sein sollte, da man ihn als nie ermüdenden Helfer seines Herrn bei allem Kräutersammeln, sogar auf den mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanstraße gesehen hatte?
Jeanne Barré scheint wirklich nie zu ermüden. Mutig und fleißig sammelt sie gemeinsam mit Commerçant bei jedem Landgang Pflanzen. Rund 6000 Proben insgesamt. Allerdings bekommen 70 davon Commerçants Namen. Keine dagegen heißt Barré. Wie sie das und auch die übrige Reise erlebt, ist nicht bekannt. Es gibt weder Tagebücher noch Briefe von ihr. Sicher ist allerdings, dass irgendwo zwischen Tahiti und Papua-Neuguinea ihre Tarnung auffliegt. Und zwar sehr brutal, wie die Barré-Biografin Glynis Ridley vermutet. Einige der Seemänner haben sie wahrscheinlich enttarnt und vergewaltigt. Barré und Commerçant brechen bald darauf die Reise ab und gehen auf Mauritius an Land. Von da kehrt die Forscherin 1775 zurück nach Frankreich. Sie bekommt von der Marine eine Rente und wird noch 67 Jahre alt. Als sie stirbt, wird sie zunächst vergessen, aber viel später als Forscherin wiederentdeckt. 2012 bekommt dann doch noch eine Pflanze ihren Namen. Das Nachtschattengewächs Solanum barretiae ehrt Jeanne Barré, Botanikerin und allererste Frau, die den Erdball umrundet hat.
Von einer weiteren Frau auf Expeditionsreise wollen wir jetzt berichten. Als der amerikanische Polarforscher Robert Peary 1891 in die Arktis aufbrach, um den Nordpol zu erreichen, hatte seine junge Frau beschlossen, ihn zu begleiten. Sie fühlte sich dabei nicht als Heldin, war aber überzeugt, dass eine Frau an die Seite ihres Mannes gehört, vor allem wenn er in die Arktis will. Gemeinsam mit 6 Männern überwintert sie im Eis, sie ist schwanger und bekommt ein Baby als erste Frau bei den Inuit. Angenehm ist die Reise für sie nicht. Ulrike Knospe liest aus den Tagebuchaufzeichnungen von Josephine Peary.
Bert geht ganz in seinen Plänen künftiger Aufträge auf. Und ich hasse die Leute, die mich umgeben, jeden Tag mehr. Alles geht langsam und derb vonstatten. Ich fürchte, ich bin zu sehr Aristokratin, um mich jemals an solche Leute gewöhnen zu können. Offenbar teilt Bert diese Gefühle nicht und verübelt sie mir eher. Bert meint, ich solle sie wie meinesgleichen behandeln und nur ihre guten Seiten sehen und ist verletzt, wenn ich das nicht tue. Er hat keine Ahnung, was es mich kostet, sie auch nur mit der normalen Höflichkeit zu behandeln. Ich würde sie lieber ignorieren. Dr. F. A. Cook, ein überaus vulgärer Mann, ohne das geringste Gentleman-Benehmen. Ein ehemaliger Milchmann, der mit seinen Ersparnissen Medizin studiert hat, obwohl er keinen Satz ohne Rechtschreibfehler schreiben kann. Regelmäßig kommt er in schmutzigem Unterhemd und Unterhose zu Tisch. Er rühmt sich, dass er nur sonntags die Haare kämmt, die nicht geschnitten wurden, seit er New York verlassen hat und strähnig über Ohren und Nacken hängen. Alles in allem ist er ein schmutziges Exemplar der Menschheit, aber ein guter Arbeiter und sehr gutherzig.
Aus den Tagebuchaufzeichnungen der Josephine Peary. Und den Namen einer weiteren Pionierin suchen wir jetzt in unserem Rätsel. Die Frau, die wir suchen, hat im 20. Jahrhundert gelebt und den Meeresgrund erforscht und kartiert. Und das, obwohl sie als Frau noch in den 50er Jahren an Bord von Forschungsschiffen nicht zugelassen war. Wir reden tatsächlich übers 20. Jahrhundert. Gestorben ist die Wissenschaftlerin, die wir suchen, im Jahr 2006. Wenn Sie es wissen, schicken Sie eine Postkarte mit der Lösung an Radio Bremen, Bremen 2, Stichwort Mare, Postfach Bremen, oder eine Mail mit der Lösung an mareradio@radiobremen.de. Einsendeschluss ist der 20. März. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Abo der Zeitschrift Mare und ein Buchpaket aus dem Mare Verlag. Das hat beim letzten Mal gewonnen Cornelia Kobel aus Bremen, die wusste, dass das erste Helmtauchgerät schon 1438 beschrieben worden ist. Wir wollen jetzt eine Expedition nicht in ferne Länder, sondern in ferne Zeiten unternehmen. Die Unterwasserarchäologie hat in den vergangenen Jahren neue Möglichkeiten erhalten durch das Side-Scan-Sonar. Man muss sich das so vorstellen, dass ein hinter dem Schiff geschleppter Sonarfisch fächerförmig akustische Signale quer zur Fahrtrichtung aussendet. Vom Seegrund reflektierte Signale werden aufgefangen und als Ergebnis erhält man ein fast fotografisches Abbild des See- oder Meeresgrundes. Was damit jetzt genau möglich wird, das habe ich Sunhild Kleingärtner gefragt, Archäologin und Leiterin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven.
Man versucht unter Wasser guten Überblick zu bekommen. Das heißt, man versucht über Side-Scan-Sonar oder andere geophysikalische Methoden im Grunde den Meeresboden abzuscannen, sodass man da Anomalien, also Unregelmäßigkeiten, entdecken kann. Schiffswracks zum Beispiel zeichnen sich natürlich ganz anders ab als natürliche Sedimentstrukturen oder Ähnliches. Das heißt, man versucht sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, bevor man als Archäologe an einer bestimmten Stelle tauchen geht.
Ist denn in Nord- und Ostsee überhaupt noch viel zu finden an Schiffswracks oder ist das alles schon entdeckt?
Es sind vergleichsweise viele Schiffswracks, einfach weil die Nord- und die Ostsee immer befahren worden sind und natürlich auch die Weltkriege tragen dazu bei oder haben dazu beigetragen, dass wir viele Schiffswracks unter Wasser haben. Allerdings gibt es auch neuere Havarien. Es gibt auch vom Schiff gefallene Container. Also da ist eine ganze Menge zu entdecken.
Dieses Sonar, das heißt, das ist eine Art Echoortung?
Ja, das ist im Grunde mit Akustik, mit Schall. Und es geht darum, wirklich den Meeresboden abzuscannen. Was dann unter der Sedimentoberfläche liegt, das muss man natürlich entsprechend untersuchen. Aber zunächst geht es mal darum, die Orte wirklich auch zu finden, die für die Archäologie relevant sind.
Wenn wir jetzt mal auf die Nordsee schauen, wird da schon in größerem Stil gescannt?
Die Nordsee ist natürlich noch mal ein besonderes Areal, denn dort haben wir durch die Tide eine vergleichsweise schlechte Sicht. Da ist viel Sediment im Wasser, da ist viel Strömung. Aber wir haben da beispielsweise das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die gucken immer, ob die Wasserwege auch frei sind. Die wollen natürlich die heutige Schifffahrt nicht behindern. Und damit werden punktuell immer wieder Scans vorgenommen. Und da haben wir mit vielen neuen bildgebenden Verfahren auch die Möglichkeit, Unterwasseraufnahmen zu machen, die oftmals viel besser sind als die eigentliche Sicht unter Wasser. Und sie haben dann natürlich auch weniger Tauchzeiten. Das Ganze wird dadurch auch preiswerter. Und für diejenigen, die selber nicht tauchen können, auch an der Oberfläche ganz ersichtlich.
Sie kommen ja eigentlich auch eher von der Frühgeschichte her. Ist aus dieser frühen Zeit auch etwas zu entdecken oder sind das eher Funde aus der Zeit, sagen wir mal jetzt, der beiden Weltkriege, die man erwarten kann?
Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Holzwracks aus der Wikingerzeit in Nord- und Ostsee zu entdecken sind, ist denkbar gering. Auch deshalb, weil offensichtlich die Überlieferung von Schiffswracks vor der Neuzeit, also vor dem 15., 16. Jahrhundert, ganz, ganz schlecht ist. Es gibt Vermutungen, dass das mit dem Schwefelgehalt der Gewässer auch zusammenhängt, dass da die Überlebensbedingung für hölzerne Schiffswracks einfach nicht so gut gewesen ist.
Es gibt ja Funde, die gehen in der Zeit noch weiter zurück. Also wenn wir uns den Nordseegrund, die Doggerbank angucken, die Erkenntnisse, dass das mal freiliegendes Land war und dass das auch mal besiedelt war und dass es Besiedlungsreste gibt, das muss doch für Sie eigentlich das Allerspannendste, weil das Allerälteste sein.
Das ist spannend. Vor allen Dingen Steinartefakte oder Gehörn und Ähnliches ist überliefert. Wirklich ein Schiff auf der Doggerbank zu finden, wird insofern schwierig, denn oftmals sind es ja die Netzfischer, die uns Teile auch nur überliefern. Und anhand von einzelnen Holzstücken dann auch wirklich Schiffe zu identifizieren, das wäre schon eine große Herausforderung.
Gut, schauen wir mal wieder in die Neuzeit. Was hat man davon, welchen Erkenntniswert hat man davon, dass man irgendein Kreuzer aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendein U-Boot, irgendetwas findet, ein Wrack findet und untersuchen kann? Wem nützt das?
Es geht einerseits um Wracks, es geht aber auf der anderen Seite auch um versunkene Landschaften. Also es geht wirklich um alle kulturellen Hinterlassenschaften. Und wenn die einmal weg sind, sind sie unwiederbringlich zerstört. Ich denke, es ist wichtig, diese Dinge zu dokumentieren, gegebenenfalls auch aufzubewahren, um sie auch für die Forschung, aber auch für das kulturelle Gedächtnis verfügbar zu haben.
Dann gibt es beim Kriegsgerät, das da noch auf dem Meeresgrund liegt, ja auch in großer Menge noch auf dem Meeresgrund liegt, noch einen anderen Aspekt, nämlich den der Sicherheit des Umweltschutzes, sprich der versunkenen Munition. Wie verträgt sich das mit dem archäologischen Interesse?
Wir als Archäologen sind natürlich zunächst mal interessiert an den Wracks und deren Geschichten. Auf der anderen Seite ist es unser Auftrag und unser Ziel auch, die zu erhalten. Und wir stellen fest, dass zunehmend auch Gefahrenstoffe, die an Bord befindlich sind, dem kulturellen Erbe unter Wasser schaden. Das ist beispielsweise austretendes TNT. Und gerade die Schiffswracks, die im Ersten oder vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg dann absichtlich oder versehentlich versenkt worden sind, die sind in vielen Fällen noch munitionsbeladen. In der Ostsee wurde festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen den Munitionsfunden und toxisch belasteten Muscheln gibt. Und genau das wollen wir für die Nordsee auch versuchen herauszufinden. Wie ist der Zusammenhang zwischen munitionsbeladenen Wracks und Flora und Fauna im Umfeld? Denn letztendlich ist das, was in der Unterwasserumwelt passiert, auch das, was irgendwann bei uns über die Nahrungskette auf dem Teller landet. Und es ist bereits nachgewiesen worden, dass toxisch belastete Muscheln tatsächlich auch krebserregend wirken.
Wäre es unter diesem Aspekt nicht sinnvoll, wenn ich da unten ein Schiff finde, zu sagen, ich schütte es irgendwie zu, egal was die Archäologin dazu sagt, weil das Wichtigste ist, dass nichts mehr nach außen dringt?
Zunächst mal ist es wichtig, überhaupt zu analysieren, in welchem Stadium sind die Schiffe. Das heißt, in welcher Gefahrenklasse befinden sich die einzelnen Schiffe bzw. die darauf befindliche Munition. Und im Rahmen unseres EU-Projektes, Interreg-Projektes North Sea Rex, gemeinsam mit 9 internationalen Partnern, kümmern wir uns genau um dies. Wir messen sozusagen auch die Stärken von Munitionsbehältern, um herauszufinden, wo ist eigentlich der Handlungsdruck am größten? Und dann gilt es natürlich, so ein Risk Assessment zu machen. Es gilt, Handlungsempfehlungen auszusprechen. Die können lauten, schüttet 3 Meter Sand drauf, damit es alles gut versiegelt und bewahrt ist, wobei natürlich die Nordsee sehr dynamisch ist und aufgeschütteter Sand nicht für immer dort zu erwarten bleibt. Es gibt aber auch andere berührungsfreie Möglichkeiten mithilfe von künstlicher Intelligenz, also durch den Einsatz von Robotern mit der Munition umzugehen. Was man heute nicht mehr machen würde, ist sicherlich in großem Maße Munition zu sprengen, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, weil man weiß, dass das noch stärker die Flora und Fauna belastet als das jetzt langsam austreten und diffundierende TNT. Es ist ein gutes Thema, was man auch im europäischen Raum jetzt zunehmend adressieren kann, auch zunehmend Gehör findet. Es gliedert sich ja eigentlich ein, dieses Thema, in eine Reihe von Themen, wo Müll im Meer eine Rolle spielt, wo die ganze Frage eigentlich im Raum steht, wie gehen wir mit unserem Ozean um, wie wollen wir morgen leben und wie wollen wir heute unsere Entscheidungen auch so zukunftsgerichtet fällen, dass man sagen kann, wir können alle gemeinsam gutes Leben miteinander führen.
Die Archäologin Sunhild Kleingärtner über die 9 Möglichkeiten und Aufgaben der Unterwasserarchäologie. Wir bleiben noch ein bisschen unter Wasser, wo es viel zu erforschen gibt und wo es auch sehr schön sein kann. Antje Boetius, die Leiterin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts, hat uns erzählt, wie sie es empfindet, sich in einem Forschungs-U-Boot abwärts zu bewegen.
Man ist ja immer zuerst beeindruckt von der rauen Oberfläche, wo es ordentlich schaukelt, und dann diesen Farbwechsel. Also oben sind die Meeresschichten ja vom Sonnenlicht durchschienen, dann hat man alle möglichen Blaufarben oder wenn das Wasser trübe ist, auch mal grün, braun oder grau. Und dieses Blau wird dann immer dunkler und dunkler, wenn man absinkt. Und so bei 200 Meter beginnt die absolute Dunkelheit. Da gibt es noch Restlicht so ein bisschen, man kann noch ein paar Schatten sehen. Und wenn man dann bei 400 Meter angekommen ist, dann ist man in der absoluten Dunkelheit. Wenn man alles ausmacht, alle Lichter, alle elektrischen Lichter ausmacht und dann ins Dunkle starrt, dann auf einmal gewöhnen sich die Augen und man sieht dieses Selbstleuchten aller Würmer, Kraken, Fische, kleiner Partikel. Auch die Bakterien machen das ja vor allen Dingen. Das ist wie so ein gigantisches Feuerwerk der Natur und man selbst sitzt mittendrin. Das liebe ich, diesen Moment. Und ja, das ist nicht so lange her, dass ich das letzte Mal das gemacht habe.
Antje Boetius, beeindruckt beim Tauchen. Die Tiefsee ist für uns noch immer weitgehend unbekannt. Das heißt ja oft, über die Rückseite des Mondes wissen wir mehr als über das Leben in der Tiefsee. Dabei sind die technischen Möglichkeiten zur Erforschung heute beeindruckend. Das legendäre amerikanische U-Boot Elvin kann bis zu 4.500 Meter tief tauchen. Den Rekord hält ein chinesisches Exemplar mit über 7.000 Metern. Ganz so tief kommen die Tauchmaschinen am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel nicht, aber auch dort setzen die Forscher ein bemanntes Forschungstauchboot, Tauchroboter und ein autonomes Unterwasserfahrzeug ein. Andrea Ring war für uns dort.
Im Moment steht Jago in der Halle des Geomar vor uns auf dem Trockenen. Es ist Deutschlands einziges bemanntes Forschungstauchboot. Bis 400 Meter tief taucht das kleine Unterwasserfahrzeug. 2 Personen haben Platz vor dem runden Frontfenster mit einmaligem Ausblick auf die faszinierende Welt der Tiefsee. Karin Hissmann koordiniert das Jago-Team.
Wir fahren mit einer relativ geringen Geschwindigkeit, weil man ja möglichst viel sehen will. Oder wir setzen uns auch ab am Meeresboden. Also die Motoren oder die Antriebe, die sind nicht permanent im Einsatz.
Spektakuläre Beobachtungen kann Jago mit Video- und Fotokameras für die Wissenschaft festhalten. Jürgen Schauer hat das dottergelbe Stahlboot konstruiert und ist der Pilot an Bord. Ein lebendes Fossil ist ihnen im Indischen Ozean vor die Scheinwerfer geschwommen.
Ganz nah dran, ja. Auge in Auge mit dem Quastenflosser. Das war wirklich ein tolles Erlebnis.
Mit seinem Greifarm kann Jago in allen Weltmeeren präzise jede Art von Proben sammeln. Kaltwasserkorallen vor Norwegen, Gesteins- und Wasserproben,
Sedimentproben, biologische Proben, auch sogar Gasproben, wenn das irgendwie aus dem Boden rausblubbert.
Wie im Schwarzen Meer, in Tiefen, wo kein Sauerstoff mehr vorkommt. Nur Bakterien bilden hier noch Lebensgemeinschaften, berichtet Biologin Hissmann.
Diese Bakterien können dort auch Riesenriffe bilden, die zum Teil in 4 Meter hohen Säulen strukturiert sind, aus denen Methan blubbert. Kommt man sich vor, wenn man im Tauchboot sitzt, als würde man in einem Sektglas tauchen.
In größeren Tiefen, bis zu 6000 Meter unter dem Meeresspiegel, arbeiten die Kieler Forscher nicht mit Booten, sondern mit Robotern. Über ein fast 7 Kilometer langes Glasfaserkabel steuern die Piloten das unbemannte Tauchfahrzeug Kiel 6000 vom Forschungsschiff aus, erklärt Meeresbiologe Peter Linke, Leiter der Technik und Logistik am Geomar. Die Finger am gelenkigen rechten Greifarm können lebende Organismen aufnehmen.
Schwämme, Krebse, wir können ja hier in den Greifarm auch kleine Netze mitbringen, können Muscheln einsammeln.
Um fragile, empfindliche Tierchen nicht zu zerquetschen, hat Kiel 6000 ein Saugrohr.
Zum Beispiel Seegurken oder kleine Quallen. Wir benutzen das aber auch, um Tiere anzusaugen und sie dann in bestimmte Behältnisse am Meeresboden einzupflanzen.
Im Experiment direkt am Meeresgrund können die Wissenschaftler die Tiefseebewohner unter realen Lebensbedingungen beobachten. Ein unterseeisches Gestein geht Kiel 6000 sogar mit einer Kettensäge ran. Begeistert ist Peter Linke davon, dass sie die Arbeiten des Tauchroboters per Satellit live ins Labor übertragen können.
Eine Wahnsinnsmöglichkeit, auch Wissenschaftler, die nicht mit an Bord sind, direkt am Geschehen quasi in Echtzeit beteiligen zu können.
Tiefsee-TV.
Genau.
Dieses Geräusch entsteht, wenn das ferngesteuerte autonome Unterwasserfahrzeug Abyss auf Tiefseemission ist. Das torpedoförmige Gerät taucht wie Forschungsboot Jago kabellos, aber genauso tief wie der Kiel 6000. Greifarme hat dieser Roboter nicht. Ausgestattet mit verschiedenen Echoloten und einer Fotokamera fliegt er, wie die Wissenschaftler sagen, über den Meeresboden, um ihn genau zu kartieren. Hochaufgelöste Karten zeigen, wo Unterwasservulkane oder wertvolle Rohstoffe wie die Manganknollen liegen, deren Abbau in der Wissenschaft höchst umstritten ist. Denn die zerstörerischen Folgen für die zum Teil noch unerforschte Tiefsee sind nicht abzuschätzen.
Andrea Ring über die Erforschung des Meeresbodens ganz weit unten. Unsere Expeditionsreise bei Mare Radio geht heute zu Ende. Wir kommen wieder am 5. April. Um Wachsen und Wuchern wird es da gehen. Gärten dann unser Thema. Wir verabschieden uns wie immer mit La Paloma, heute von Esquivel. Ich bin Stefan Puls und sage Tschüss.